Also ich sag das auch gerne nochmal, ich liebe Schokolade, vor allem eure. Die ist einfach richtig gut. Und ich habe das auch weitervererbt an meine Kinder, von daher vielen Dank. Wir werden uns freuen darüber und an euch denken. Aber nicht nur wegen der Schokolade werden wir an euch denken. Es war schon eine richtig coole Zeit bei euch. Ich habe es sehr genossen. Und irgendwie ist es schon cool, wenn man irgendwo hinreist, oder? Und merkt so, ey, wir sind Familie. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du irgendwo in Gemeinde kommst und denkst, ach wie schön, irgendwie gehören wir doch alle zusammen und sind Geschwister im Herrn. Und genau, das hat mich richtig erfreut, hier bei euch zu sein. Und ich habe das schon sehr genossen. Und ich hatte auch ganz tolle Gastgeber, die das, was wir besprochen haben, ganz haben praktisch werden lassen für mich. Und habe mich hier sehr wohl gefühlt und habe eure schöne Stadt kennengelernt. Mit der Betonung, dass der See fehlt und die Berge. Aber hättet ihr mir das nicht verraten, wäre mir das gar nicht aufgefallen, so als Deutsche. Und ich hätte einfach nur gesehen, wie schön die Stadt ist. Und euer Wetter ist jetzt ja auch Premium gewesen, ne? Für mich so. Das war quasi so richtig Touristenfeeling gestern. Also von daher, das war sehr schön, bei euch zu sein. Vielen Dank dafür. Danke auch an das Vertrauen, so was ihr habt. Das ist, ich weiß, man rutscht immer so ein bisschen auf dem Stuhl hin und her, wenn jemand anderes das Mikro in der Hand hat, den man vorher noch gar nicht gesehen hat und denkt, oh, versemmelt sie es gleich und so. Also von daher, vielen Dank für euer Vertrauen und mich auch, dass ich hier sein darf. Und bevor ich in das Thema mit euch reinstarte, mache ich Werbung. Das bin ich nicht so gewöhnt. Ich bin nicht so der Werbungsmensch. Aber ich möchte trotzdem Werbung machen, weil ich hinter dem Produkt stehe. Ne, so habe ich gestern über gesprochen. Und zwar haben wir ab Sommer ein Credo-College und fangen an, dass Leute für ein Jahr zu uns kommen können, um so eine Art Bibelschule, Kurzbibelschule zu machen mit einem richtig coolen Team von Leuten aus unserer Gemeinde, die einerseits ja einfach über die Bibel und über unseren Glauben lehren, aber vor allem ist der Fokus ganz praktisch auf Gemeindedienste. Und man wird dann immer praktisch eingesetzt, sonntags bei uns in den Gottesdiensten an den Standorten und kann mit den Teams mitlaufen, übernimmt selber Verantwortung innerhalb von der Zeit und soll, und das ist das Ziel davon, nach einem Jahr nicht bei uns bleiben und weiter da mitarbeiten, sondern zurückgehen in die Gemeinde, wo man herkommt, weil wir glauben, dass die lokale Gemeinde die Hoffnung für die Welt ist und das gilt überall, nicht nur bei uns. Und deswegen wollen wir einfach da das, was wir schon an Fehlern gemacht haben, um uns weiterzuentwickeln. Ja, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie in allem besser sind oder so. Im Gegenteil, wir haben auch eine Baustelle nach der anderen, aber wir haben auch schon viele Baustellen hinter uns und aus dem Erfahrungsschatz wollen wir gerne weitergeben. Und das Credo College soll echt befähigen, zurück in die Gemeinde, wo man herkommt, zu gehen und vielleicht ein paar Ideen mehr zu haben, wie wir Gemeinde bauen können und wie wir aktiv sein können. Da geht's um Worship, um Leiterschaft, um Leute in Jüngerschaft begleiten, um Kinderministry und all diese Themen werden wir da angucken. Ich habe Flyer mit, die lege ich hinterher, da vielleicht so, da wo? Am Empfang lege ich die hin. Und wenn du Interesse hast oder weißt, dass jemand sich noch überlegt, was mache ich denn jetzt nach der Schule ein Jahr, dann kannst du einfach so einen Flyer mitnehmen. Und dann mache ich noch Werbung für unsere CD, Dein Licht scheint. Das ist Deutsch, also und ich habe gemerkt, ihr singt auch manchmal Deutsch und vielleicht wollt ihr da auch mitsingen und die CD mitnehmen für 10 Franken. Und das machen wir so, da steht ein Karton mit CDs am Empfang auch und du kannst einfach die 10 Franken reinschmeißen und die CD mitnehmen. Und in dem Fall bin ich tatsächlich froh, wenn ihr die alle kauft, weil mein Handgepäck ist schon so schwer und ich will die nicht mit zurücknehmen. Also von daher kauft die CD und ich verschenke einfach noch 2 als Dank und dann sind die schon mal weg. Und ich danke euch für die Gastfreundschaft, das ist richtig cool. Und wer hätte denn noch Interesse an der geschenkten CD, der darf nach vorne kommen, der Erste kriegt sie. Traut euch, traut euch. Alles klar. Genau. Ich schmeiß keine CDs mehr, nachdem einmal eine an den Kopf geflogen ist. Das machen wir bei uns nicht mehr, dieses Hey, tsch, so. Genau, das kommt nicht so cool. Genau. Yes, Gastgeber sein, darum geht's ja schon das ganze Wochenende. Ich weiß nicht, freitags waren einige da, gestern waren einige da und vielleicht bist du auch noch nicht da gewesen und weißt gar nicht so genau, was haben die eigentlich gerade hier mit der Gastfreundschaft. Und dieses ganze Wochenende sollte und soll dem dienen, dass ihr als Gemeinde hier in Winterthur sagt, wir wollen eine Gemeinde sein, die gastfreundlich ist und die das ausstrahlt. Und ich weiß, dass schon genau das Gottes Herz so freut, Das habe ich auch schon gesagt und ich sage das immer gerne nochmal. Ich weiß einfach, dass er sich so freut, schon alleine, wenn man nur dem Herzen Bescheid gibt und sagt, hey, komm, wir richten uns aus daraus und wir wollen lernen und gucken, wie wir darin mehr unterwegs sein können. Und das freut ihn, weil Gott ist durch und durch ein Gastgeber. Und das dürfen wir in der Bibel immer wieder finden, dass er ein Gastgeber ist und dass er Gastfreundschaft lebt. Ja, und da gibt's ganz, ganz, ganz viele Nuancen in der Bibel, die wir dadurch erfahren dürfen. Ja, gerade Jesus, wie er Gastfreundschaft erlebt hat und das gesegnet hat. Oder wie er sagt, dass, was ihr allen meiner Geringsten getan habt, das tut ihr mir. Ja, solche Hinweise zeigen uns, dass es auf seinem Herzen liegt, dass wir nicht so ein interner Kuschelclub sind, so für uns ganz exklusiv und meins meiner mir, lieber Herr, segne mich. Nee, wie geht das Spruch nochmal? Egal. Also, dass es nicht nur um mich geht, sondern eben auch um die anderen. Und das ist eine ganz klare Sendung und ein Auftrag im Wort Gottes. Und das ganze Wochenende wollen wir darüber sprechen. Und ich habe irgendwie so gedacht, das ist so ein Gebilde. Und das ganze Wochenende rennen wir mit so einer Taschenlampe und gucken so von allen Seiten, weil es gibt so viele Facetten, ja. Und ich werde bestimmt auch Dinge wiederholen, die wir schon geguckt haben, aber die sind halt trotzdem da. Und andere Seiten, und das ist so, wir können immer mehr entdecken von diesem Gebilde der Gastfreundschaft, was das für uns als Gemeinde bedeutet, für euch als Gemeinde. Ich sag für uns so oft, weil ich mich da genauso mit einschließe und ich könnte eigentlich genauso da sitzen und auch zuhören, weil ich glaube, mit dem Thema sind wir nie fertig, oder? Gastfreundlich zu sein, ganz ehrlich, das schläft auch oft ein bei mir. Das sind so Dinge, die sind gut und vielleicht hast du die schon gehört und du weißt die und ein Jahr später hörst du das und denkst, ach ja, stimmt. Das wollte ich ja auch umsetzen. Ja, und dann vergessen wir es wieder. Und gerade Dinge, die uns herausfordern, die uns challengen, die bedeuten, dass ich auch aus meiner Komfortzone vielleicht herauskommen darf, soll, ja, die vergessen wir ganz schnell mal wieder, weil bequem so viel bequemer ist, oder? Und dann war das, ah ja, okay, alles klar, so wollte ich ja unterwegs sein. Und gerade bei Gastfreundschaft, finde ich, geht's ja uns einfach ganz oft so, auch als Gemeinde bei uns, dass wir uns immer wieder erinnern, hey, heute geht's um Gäste, nicht nur um mich und um das, was ich will, sondern wir wollen offen sein für die Leute, die Jesus noch brauchen, die ihn zu Hause in Gemeinde suchen, für die wollen wir offen sein. Das soll unser Herzschlag sein. Und ja, das Natürliche ist, dass wir da ein bisschen schläfrig drin werden und uns wieder so einkuscheln in unser Gemeindenest und so und dann wieder so diesen Wecker, hey, aufwachen. Wir wollten eine Gemeinde sein, die offen ist für Leute von außen, die offen ist für Gäste, die ein offenes Herz hat. Und ich habe mich gerade auch in der Talkrunde so hier so wiedergefunden, weil mir geht das auch gerade mit kleinen Kindern so, dass ich denke, ah, wie sieht's hier aus? Ich kann keine Gäste empfangen zu Hause, weil, keine Ahnung, ne, dann irgendwie so, selbst wenn du aufgeräumt hast, eine halbe Stunde später, glaubt dir das keiner mehr. Ich habe so eine Postkarte am Eingang hängen, da steht drauf, vorhin war's hier aufgeräumt, schade, dass du es verpasst hast. Weil das ist halt gefühlt, ehrlich gesagt, gerade ständig so, dass ich denke, so, hier war's mal aufgeräumt. Das ist 20 Minuten her. Und dann zählt es halt so viel mehr, dass mein Herz gastfreundlich ist, ja? Okay, da liegt jetzt gerade wieder die Prinzessinnenverkleidung rum und das Duplo und das Feuerwehrauto und was auch immer. Meine Kinder sind 3 und 5, also das ist so das Duplo Feuerwehrauto und so weiter. Genau, und zu wissen, hey, viel wichtiger ist, dass ich meine Tür aufmache und dass ich die Person gerne empfange und ein offenes Herz habe und natürlich mein Bestes gebe. Und wir haben den Slogan auch in der Gemeinde, nur das Beste, keine Reste und das Beste für die Gäste. Das sind zwei so Sachen, die wir immer mal wieder in Predigten einbauen. Aber wisst ihr, was das Entscheidende dabei ist? Dass es nicht um das absolut Beste geht und der Anspruch nicht ist, Perfektionisten zu sein, wo es immer um den Maßstab des Besten geht, sondern dass es um mein Bestes geht. Ja, und mein Bestes ist immer in Relation, wie es gerade bei mir aussieht, wie meine Lebensphase ist, was mein Herz gerade ausmacht. Und darin darf ich entspannen, weil ich gebe mein Bestes. Und mein Bestes ist gerade völlig anderes als dein Bestes und als sein Bestes. Und darin darf ich entspannt sein, weil ich einfach den Herrn dadurch verehre und verherrliche, dass ich mein Bestes gebe. So wie Jesus im Tempel die Frau sieht, die nur so wenig ins Opfer tut. Paar Schärflein oder so steht da, glaube ich. Und wo er sagt, so, hey, sie gibt viel mehr als die, die werttechnisch vielleicht mehr reingegeben haben, aber sie hat ihr Bestes gegeben, ja? Und das dürfen wir ja auf Gastfreundschaft, auf uns auch beziehen. Es geht gar nicht um dieses absolut gesehen, perfektionistisch gesehen Beste, sondern ich will mein Bestes in das Ganze reingeben. Und ich bin zum Beispiel nicht so die, also weder eine gute Köchin, noch eine gute Serviettenfalttechnikerin, Tischdekoriererin oder so. Aber ich weiß, ich gebe mein Bestes und das von Herzen. Und dann ist das das Beste in dem Moment. Ja, ihr versteht das Bild. Und dann gehe ich zu anderen und dann sind da die Servietten und noch so Kärtchen und alles Mögliche. Und dann fange ich an, mich zu vergleichen. Und dann denke ich, oh nein, du bist voll der Loser, was Gastfreundschaft angeht. Und beim nächsten Mal machst du das auch. Und dann versuche ich das und dann stresst es mich und dann geht's voll schief. Und die Servietten poppen auf und fallen um und keine Ahnung. Und dann sieht's ganz blöd aus. Ja, also ihr kriegt das Bild. Das ist wirklich so bei mir. Und deswegen einfach auch da der Appell, lasst uns mal einfach alle aufhören, dass wir uns vergleichen miteinander. Weil Vergleichen ist so doof und wir machen es trotzdem, glaube ich, alle immer wieder, oder? Dass wir auf den anderen gucken und direkt uns stressen lassen, weil wir uns immer versuchen einzuordnen. Ja, bin ich besser, bin ich schlechter? Und wenn wir uns vergleichen und besser sind, dann tut's uns nicht gut, weil dann kommt Überheblichkeit. Wenn wir uns vergleichen, wir sind schlechter, dann tut's uns nicht gut, weil dann denken wir zu schlecht über uns. Sondern lass uns einfach auf das schauen, was Gott uns gegeben hat und das in uns aufwecken, was in uns liegt, also was in dir liegt, weil Gott hat was in dich hineingelegt. Und du bist ein kostbarer Part in dieser Gemeinde und für Winterthur. Und du bist genau die Antwort für Winterthur, die Winterthur braucht, weil sonst wärst du nicht hier. Gott hat einen Plan, er macht keine Fehler, auch in dir und mit dir nicht. Und deswegen darfst du einfach das in dir erwecken und rauslassen, was Gott dir gegeben hat, ohne das in irgendeine Norm zu pressen oder zu vergleichen oder zu bewerten und einfach das annehmen und umarmen, was er in dich hineingesteckt hat. Ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen aus 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Und da steht, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Ist das nicht ein cooler Maßstab für unser Herz, dieser Vers oder diese Verse? Das ist so ein Appell. Worum geht's hier eigentlich? Wir, also du und ich, wenn du dich als Kind Gottes bezeichnest, wir durften erleben, was es heißt, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Wir waren tot, jetzt haben wir Leben, wir sind gerettet, wir haben Hoffnung in uns, ein Leben in Ewigkeit. Wir sind gerecht durch Gnade, nicht weil du toll bist übrigens, sorry dafür, sondern einfach aus Gnade sind wir gerecht und gerettet. Wir sind nicht besser als die anderen, sondern wir sind Kinder Gottes durch Gnade. Und das ist so ein Geschenk und so ein Privileg, weil ganz ehrlich, keiner von uns hat, glaube ich, das sich verdient, dass wir glauben dürfen, dass wir errettet sein dürfen, ja? Wir hätten genauso gut irgendwo anders geboren sein können, in eine andere Familie herein, in eine andere Stadt hinein und wären jetzt vielleicht nicht mit Gott unterwegs. Wir hatten das nicht in der Hand und es ist Gnade, dass wir Jesus in unserem Herzen haben. Und ich weiß nicht, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, aber manchmal ist das so normal, oder? Errettet zu sein. Ja, Schnee von gestern an, ja, so dass wir errettet sind. Und die Freude, die in diesen Versen steckt, die ist so revolutionär, oder? So dieses, wir haben es gesehen mit eigenen Augen, wir haben es erlebt und gefühlt, ja, wie das ist mit dem Leben, was in Jesus ist, für dich und für mich. Und weil ich so begeistert bin, und ich sehe das in euren Gesichtern, ihr seid auch so begeistert, also weil ich so begeistert bin, weil ich das erleben durfte, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein, will ich, und das steht dann da, in Vers 3, warum erzähle ich euch das überhaupt? Weil ich will, dass ihr mit mir verbunden seid, dass ihr mit uns verbunden seid, viel mehr noch, dass wir zusammen erleben, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Darum geht's. Das heißt, es geht um viel mehr als um mich. Ich durfte das erleben. Ich durfte das sehen, hören, schmecken, fühlen, wie das ist, errettet zu werden, dieses ewige Leben zu haben. Aber gerade deswegen, weil das so gut ist, möchte ich, dass die anderen kommen, um genau das zu erleben. Dass sie hier hinkommen oder dass sie dir da, wo du halt bist, begegnen. Das muss ja gar nicht in diesen Räumen stattfinden. Dass wir Menschen mit hineinnehmen wollen, dass sie erleben, wie das ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich hoffe, dass wir uns da einig sind, mit Jesus unterwegs zu sein, ist so gut, oder? Es ist so schön, dass wir wissen, wir sind gewollt und geliebt und gerecht. Wir sind beschenkt und berufen und wir sind Könige. Ja, wir sind Königstöchter und wie heißt das dann, Prinzen oder so? Also Königsbrüder wollte ich gerade sagen. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, wir sind Kinder Gottes und uns gehört schon alles, was er für uns hat. Wir sind seine Erben, Erben seiner Herrlichkeit. Unser Leben ist so voll mit Guten durch ihn. Auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht sehen, gerade denken, wovon redest du gerade, Anke? Eigentlich ist unser Leben so voll mit Gnade. Und Gott, der will nicht, dass es nur dein Herz für dich so zu Hause erfreut, sondern er sucht dich als Partner. Und das ist mein erster Punkt, der mir sehr wichtig ist heute Morgen, weil das ist ein Prinzip Gottes, dass er uns als seine Partner sucht. Und das verstehe ich manchmal nicht so ganz, weil manchmal denke ich auch, wir sind nicht so ganz immer so ganz gute Partner in manchen Dingen. Und immer wieder sehen wir aber in der Bibel, dass er es nicht alleine machen will. So, er hatte sich das irgendwie gemeinschaftlich vorgestellt, ja, sein Werk mit dieser Welt. Und das ist so ein Vorrecht, weil, also wie gesagt, ich bin oft nicht so ein ganz super guter Partner, glaube ich. Also, aber er hat Geduld mit mir, das ist richtig schön. Er will mit uns partnern und er hat sich das so ausgedacht, dass wir gemeinschaftlich jetzt also Gott und ich zum Beispiel, aber nicht nur ich, sondern auch du, jeder von uns, dass wir gemeinsam diese Welt transformieren dürfen. Er könnte das ja so machen, mit einem Wort sprach er und da ist auf einmal die Erde, ja, und dann existiert Licht und Wasser und am Ende der Mensch, also Schöpfungsgeschichte, da diskutiert er ja dann bald drüber. Und das ist durch ein Wort, ja, das heißt, er könnte auch durch ein Wort oder sogar ohne ein Wort, weil er allmächtig ist, alles machen, was er möchte. Aber dann sind wir so Marionetten und machen nur das, was er will. Und er will aber, dass wir wollen, dass wir partnern, ja. Also seine Hand ist ausgestreckt zu uns und er sagt, hey, bist du mit bei dieser Sache? Partnerst du mit mir, um das zu machen, was mein Plan ist für Winterthur, für deine Arbeitsstelle, deine Schule oder wo auch immer du unterwegs bist, für den Spielplatz, wo du am Sandkasten sitzt, ja. Also partnerst du mit mir, das hineinzubringen in die Welt, was ich in dieser Welt haben möchte. Und das sehen wir auch in der Bibel, das finde ich auch echt cool an der Bibel, dass die uns immer auch diese Seiten zeigt. Gestern haben wir über Jona gesprochen, aber es gibt ja noch so viel andere, die diese Komplexe haben. Ah, ich kann nicht reden vor Leuten. Nimm jemand anderen, nicht mich. Ja? Wie oft erleben wir, dass Helden der Bibel so starten, dass sie eigentlich sagen, ich doch nicht, ich kann das nicht. Ich kann gar nicht sprechen vor Leuten. Ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug dafür. Und am Ende erleben wir aber, dass es ja gar nicht darum geht, dass ich reden kann vor Leuten. Ich konnte übrigens auch nicht reden vor Leuten. Ich habe keinen Ton vor überhaupt irgendjemanden rausgebracht früher. Es geht gar nicht darum, dass wir nicht reden können vor Leuten oder dass wir denken, ich bin nicht gut genug. Denke ich, ich bin gut genug, um hier zu stehen? Nee. Ich weiß aber, dass wenn Gott einen Plan hat mit uns, dass er das, was wir halt haben, nimmt und seins dazu gibt und ohne das wären wir eh aufgeschmissen und das macht, was er möchte. Er hat nämlich einen Plan für dich und für mich. Und er kann den vollbringen. Wir müssen nur in den Werken unterwegs sein, die er für uns vorbereitet hat. Und er will partnern. In 1. Korinther 3, Vers 6, da steht das in so einem Bild beschrieben von Paulus. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat aber das Wachstum geschenkt. Das zeigt es wieder so. Gott hat das Wachstum geschenkt und wir können ohne Gott kein Wachstum bewirken. Ja, er muss machen, dass Glauben erwächst. Aber was hätte Gott denn gemacht, wenn er nicht gepflanzt hat oder Apollos nicht gegossen hätte? So, was wäre denn dann gewachsen? Also ihr merkt das Bild. Er sucht Partner, die im Glauben säen, da wo wir so sind. Ja, ich habe manchmal so das Bild, wir haben immer so eine Hosentasche voll mit Samen. Und die Frage ist die, ist es immer da drin oder säe ich im Glauben? Das ist schon da. Ja, er hat es mir ja schon geschenkt, mein Herz ist voll damit. Und er will Wachstum schenken, aber es muss auch was wachsen können. Und da sucht er uns als Partner, dass wir eben säen oder gießen, das, was halt gerade so dran ist. Und wie oft fühlt sich das unspektakulär an, weil eine Saat, die noch nicht gewachsen ist, die du noch nicht ernten kannst oder so, ist halt eben nur ein Same auf dem Boden. Aber dann kommt halt vielleicht noch jemand, der gießt und Gott schenkt vielleicht mal irgendwann Wachstum und du weißt es gar nicht, aber du hast gesät. Und irgendwann im Himmel werden wir dann das feiern vermutlich, weil wir dann merken, ah, dafür, ja, weil wie oft haben wir diese Erfolgserlebnisse sonst nicht. Die nächste Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe, steht in 2. Korinther 3, Vers 3. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst habt und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit der Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Und das ist in dem Fall jetzt ein Brief an die Korinther. Aber ich glaube so fest daran, dass es genauso auch an dich und an euch als Gemeinde geschrieben hätte werden können. Oder so. Ihr wisst, was ich meine. Dass es eben nicht darum geht, dass die Menschen irgend so eine Steintafel brauchen oder irgend so ein Buch, die Bibel im besten Fall, um Gott zu erkennen. Ja, das ist auch gut. Aber in allererster Linie, und das hat Friedhelm auch schon so gesagt, sind wir die Bibel, die erste, die Menschen lesen in unserem Leben, weil das ist bereits in unseren Herzen geschrieben. Ja, wir sind ein Brief von Gott an die Menschen um uns rum. Und im besten Fall lesen sie Christus durch uns, durch das, wie wir unterwegs sind. Das Evangelium kommt im besten Fall, wenn der Herr Gnade schenkt, schon rüber durch unser Herz, weil das ist der Brief an die Welt, ohne dass jemand schon die Bibel genommen hat und sie aufgeschlagen hat, dass sie erkennen, hey, da ist was ins Herz geschrieben und das ist revolutionär. Das ist, da muss ich Fragen stellen. Ich habe mal eine Zeit so einen Missionseinsatz auf den Philippinen gemacht und wir waren in einer Gegend unterwegs, wo ich definitiv nicht evangelisieren durfte, sonst gäbe es mich jetzt nicht mehr. Und die Herausforderung war, bring Jesus in die Welt, ohne über Jesus zu sprechen, ohne das Wort Jesus zu erwähnen, Bibel, Evangelium oder irgendwas davon. Und die Leute müssen dein Herz lesen und erkennen, dass da was ist. Und das ist so eine gute Challenge manchmal, weil wie schnell fangen wir an zu reden, aber was ist mit dem Herzen? Ja? Und das ist so schön, wenn Menschen Jesus erkennen durch unser Herz, durch das, was er schon geschrieben hat in unser Leben. In 2. Korinther 5, Vers 20, da steht es so, so sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Ja, wir sind Botschafter. Wir sind die Botschaft. Und wie gesagt, unser ganzes Leben sollte sprechen. Nicht nur der Mund, sondern eben unser Herz sollte lesbar sein. Und das, was wir leben, sollte lesbar sein. Und ich habe das mal als nächste Überschrift vielleicht ein bisschen komisch oder auch provokant so ausgedrückt. Wir sollen den Christus in uns rauslassen. Den Christus in uns rauslassen. Und das basiert auch auf einer Bibelstelle aus Kolosser 1, Vers 27. Ihn wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist in dir und das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist so ein Wunder und so ein Geheimnis, weil wir haben nicht so einen Gott, der irgendwo in so einem Schrein oder Schrank oder bei dir auf dem Regal steht und dann machst du da irgendwie, weiß ich nicht, legst du da Gaben und Räucherkerzen hin oder so. Das ist nicht unsere Religion, sondern Jesus ist in uns, in dir, in deinem Herzen. Und das ist eigentlich schon, also wenn wir nicht so fromm wären, wäre es total revolutionär, dass Jesus in uns ist, ja? Weil das heißt, er ist in mir. Der lebt in mir. Ich bin sein Tempel. Mein Herz ist gefüllt von ihm. Er ist da, wo ich bin. Das heißt, auch im Bus oder bei uns in der Schwebebahn oder im Kindergarten, Eingangsbereich oder egal, wo ich halt gerade so bin, da ist er auch, weil er ist ja in mir. Okay? Und das heißt, diese Hoffnung der Herrlichkeit durch Jesus ist ja dann in dem Moment auch da. Die Frage ist nur die, mache ich so und lasse das nicht raus? Oder traue ich mich, dass das raus darf? Ja, dass ich diesen Christus in mir rauslasse, freilasse und gucke, was passiert? Und das ist oft ziemlich abenteuerlich. Aber das ist dieses Partnern, weil wir dann in dem Moment einschlagen in die Hand Gottes und sagen, okay, ich lasse jetzt mal den Christus raus. Und da kann man vielleicht auch für sich so eine Challenge machen, einfach sagen, okay, ich versuche das mal 3 Wochen und mal gucken, was passiert. Und es ist echt meistens sehr abgefahren und sehr schön, was dann passiert, wenn man das einfach mal testet, hey, komm, wir lassen mal den Christus raus aus uns. Und ich will gerne ein Zitat mitnehmen, was auch ein bisschen provokativ ist, aber ich darf, glaube ich, heute mal provozieren. Ich fliege ja gleich wieder nach Hause. Und zwar von Friedrich Nietzsche, und ich weiß, der wird bestimmt nicht so oft in Predigten zitiert, aber es ist ein sehr schönes Zitat. Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten sie mir seine Jünger aussehen. Autsch. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Ja, und wie oft erwische ich mich selbst dabei, dass ich vielleicht gerade nicht so erlöst aussehe, wie ich eigentlich bin in meinem Alltag. Und ja, wir sind alle nur Menschen, ja, und uns läuft auch mal eine Laus über die Leber und wir sind auch nicht geheiligt im Stau oder, weiß ich nicht, bei der 5. Tasse Milch, die beim Frühstückstisch runterfällt oder so. Ja, ich will nicht den Anspruch so hoch hängen, dass ihr jetzt denkt, oh, das ist eh nicht schaffbar oder so, weil so ist Gott ja auch wieder nicht. Und da sind wir übrigens herausgefordert, dass wir immer wieder eine Balance finden aus dem, was Gnade und Disziplin schon heißt, ja, Liebe und Besonnenheit und all diese Dinge. Also da ist so viel im Wort Gottes, und wenn wir extrem werden, ist es immer ungesund. Das heißt, das Gesunde ist immer eine Ausgewogenheit aus vielem. Also versteht mich da jetzt nicht nur falsch, so wir müssen jetzt ständig nur durchgeheiligt sein und alles andere ist ganz schlimm oder so. Ich weiß, wir sind normale Menschen in der normalen Welt. Und auch ich bin ungeduldig im Stau und manchmal in der Supermarktkasse. Und ich lasse den Christus nicht immer in mir raus. Aber ich will es zumindest versuchen und immer wieder daran denken. Und ich merke, dass das so cool ist, wenn ich an der Supermarktkasse, wenn ich eigentlich genervt sein will, den Christus in mir merke. Ah ja, warte mal, ich kann ja einen Unterschied machen. Und dann gehe ich anders mit der Kassiererin um. Und auf einmal passiert sowas. Ja, da ist so ein Gottmoment. Oder wie ihr das macht mit den Schatzsuchen, ja, dann kommt vielleicht ein Impuls für eine Person und du merkst, ah, es geht auch anders, weil da ist was in uns. Christus ist in uns und den dürfen wir in unsere Welt rauslassen, weil das Gastgebersein eben nicht so ein Ding ist, was hier 2 Menschen an der Tür machen und dann läuft das schon. So, das Struktur oder 2 Menschen, die da halt so ein Schild für haben. Die machen das ja schon. Das ist eben nicht Gastfreundschaft. Ja, das hilft auch für Gastfreundschaft. Aber Gastfreundschaft fängt genau da an, wo du im Bus den Christus rauslässt, wo du ein offenes Herz hast für jemanden oder auf der Arbeitsstelle, wo du Interesse hast für eine Person. Wirkliches Interesse, nicht so dieses Smalltalk, ich muss das jetzt Interesse, sondern dieses echte Interesse an einer Person. Das hat eine Sprengkraft. Und wo wir sonntags bei Besuchern ein echtes Interesse haben und Gastgeber sind. Und dieses Bild von wir sind eine Familie, die Gäste erwartet, ist so schön, weil da ist jeder an Bord. Ja, das ist nicht so, ja, weiß ich nicht, der Mann macht das halt und die anderen sitzen vorm Fernseher und gucken so lange eine Serie, bis die Gäste endlich wieder weg sind, damit sie alles wieder unordentlich machen können. Das wäre irgendwie, das würde hinken. Sondern wir sind alle Gastgeber. Und wenn dieses Date, von dem wir schon gesprochen haben am Wochenende, ja, das Date zwischen Menschen, die Gott noch nicht kennen, und Gott, wenn das hier stattfindet und ich sehe, hey, da liegt Müll auf dem Boden, dann denke ich nicht, das weiß ich nicht, wie das bei uns heißt, Service-Team bei uns macht das schon, ist ja nicht mein Job. Sondern dann heb ich den Müll auf und bringe ihn in den Mülleimer. Und wenn ich sehe, da steht jemand, der fühlt sich hier nicht wohl, weil alle reden miteinander, nur der redet mit niemandem, dann denke ich nicht so, ja, muss halt das, weiß ich nicht, Team, wie das dann halt heißt, oder eben kein Team machen, ist nicht mein Job, sondern hey, das ist meine Familie, mein Zuhause hier. Und natürlich gehe ich dann dahin und rede mit der Person. Ja, ihr kriegt das Bild, wir sitzen da alle in einem Boot, weil dieses Gastgebersein viel mehr ist als ein Dienst oder was halt eben nur an der Tür passieren kann, weil es was ist, was in unserem Herzen stattfindet. Und das dürfen wir großzügig rauslassen aus uns, diesen Christus. Und wenn wir den Christus rauslassen, was passiert denn dann? Was kommt denn da aus uns heraus? Und da könnte ich jetzt noch viel zu lange drüber sprechen, weil es so viel zu erzählen gäbe, was dann, glaube ich, passieren kann. Aber ich möchte ein paar Aspekte rauspicken. Und zwar fange ich an mit Philipper 4, Vers 5. Sein freundlichem Umgang mit allen Menschen, Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nah bevorsteht. Okay, da können wir nicht so ganz das sehen, weil das steht schon lange in der Bibel, das mit dem Kommen des Herrn. Aber die Aufforderung steht auch heute noch, dass wir freundlich im Umgang sein sollen mit den Menschen, die wir mögen. Oder wo wir denken, die passen in unsere Zielgruppe. Ja, mit den Menschen, die dir vielleicht gerade nahestehen. Nee, mit allen Menschen sollen wir freundlich sein. Und auch da wieder, ich weiß, wir sind alles nur Menschen, die Befindlichkeiten haben und auch Launen und mal so, aber dennoch ist das die Aufforderung. Und ich glaube, dass Gottes Freude so spürbar wird für mich selbst, wenn ich mich dem immer wieder aussetze, dass ich freundlich im Umgang sein soll mit allen Menschen. Und wenn ich das ausprobiere, also ich aus meinem Leben, wenn ich das ausprobiere, mit allen Menschen freundlich zu sein und keinen Unterschied zu machen, dann merke ich auf einmal, wie gut das tut. Und zwar nicht nur den anderen, sondern mir, weil ich da freigesetzt werde. Und es mich segnet, wenn ich das schaffe, meine Befindlichkeiten einfach mal links liegen zu lassen und freundlich zu sein. Und zwar nicht nur zu meinen Freunden, sondern allen. Dann geht's mir hinterher besser. Ist das nicht abgefahren? Das ist total verrückt, finde ich. Ja, weil ich investiere ja da gerade was, ich opfere was und ich gehe am Ende gesegnet raus. Ich hatte mal einen Freund aus Griechenland dabei in der Gemeinde und er hatte mir hinterher das Feedback gegeben, weißt du, was das Coole an eurer Kirche ist? Das ist so wie am Hauptbahnhof in Wuppertal. Und der Hauptbahnhof in Wuppertal, der ist jetzt neu, aber da war er noch echt gruselig. Okay, der war richtig, also da wollte man nicht lange sein. Aber das war ein total cooles Feedback, weil das bedeutete für ihn, irgendwie macht das keinen Sinn, dass diese Leute hier zusammenkommen, um Jesus zu feiern, weil nichts verbindet sie eigentlich, ja, wenn man jetzt mal oberflächlich guckt. Nur, dass sie irgendwie alle hier zusammengekommen sind, um Gott zu feiern. Und wie cool ist das, wenn Gemeinde ein Haus sein kann, wo alle aus Winterthur zusammenkommen können, um Gott zu feiern, weil wir ja auch für alle Menschen gesendet sind und sein Haus soll ein Haus des Lobpreises sein für alle Menschen. Und dann geht's nicht um Hautfarbe und Statussymbole und sozialer Status und familiärer Status oder was auch immer, sondern um das Herz, ja? Und das Herz ist gleich. Wenn du so eine Herz-Ultraschallaufnahme anguckst, kannst du ja auch nicht erkennen, ja, was für ein sozialer Status dieser Mensch hat oder eine Hautfarbe oder so, sondern es ist das Herz. Unser Herz soll Gott anbeten und darin sind wir alle gleich. Und wie schön, wenn unser Herz sich da einklinken kann, zu sagen, ja, ich will da auch keinen Unterschied mehr machen, weil, und das war ein Skandal, Jesus auch keinen Unterschied gemacht hat. Ich meine, ihr wisst es selber, die Pharisäer, die waren schockiert. Ja, sie musste sterben, weil das war echt ein No-Go, was er gemacht hat. Warum ist er denn da mit den Prostituierten, mit den Sündern, mit denen man doch nichts zu tun haben soll? Warum macht er das denn? Das ist ein Skandal. Aber das ist die Liebe Gottes. Ja, sie ist nämlich für alle Menschen gleich und Jesus begegnet ihnen genauso liebevoll, teilweise sogar liebevoller, genauso liebevoll und voller Gnade und Annahme. Da möchte ich einen kurzen Einschub machen, was ist mir nochmal so aufs Herz gekommen in den Vorbereitungen. Wisst ihr, das berührt mich immer wieder neu, wenn ich diese Stelle lese, wo die Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde, wo auch immer der Mann ist, also die Ehebrecherin wird vor Jesus gezerrt, damit die Pharisäer wollten Jesus eigentlich eine Falle stellen, ne? Damit er irgendwie entweder das Gesetz aufhebt oder so. Also, sie wird vor Jesus gezerrt und sie wollen sie steinigen, weil eine Ehebrecherin steinigt man da halt, wenn man die auf frischer Tat ertappt. Und ihr könnt das mal nachlesen, aber wisst ihr, was so faszinierend, finde ich, ist an Jesus? Dass in dem so deutlich wird, dass er so voller Liebe für den Menschen ist, dass er Gnade hat. Weil er es schafft in dem Moment, dieser Frau einen Wert zu geben, den ihr jeder gerade wegnehmen will. Ja, weil sie sehen nur diese Sünderin, die jetzt doch gesteinigt werden muss. Und Jesus rettet ihr das Leben, ja, weil sie denkt, sie ist jetzt erledigt. Sie denkt, sie wird gleich gesteinigt. Aber er rettet ihr das Leben, weil er Folgendes macht. Er hebt nicht das Gesetz auf. Der sagt jetzt nicht, ah ja, wir wollen jetzt ja alle lieben, ist schon nicht so schlimm. Ehebrecherin zu sein, so, ach, nimm das mal nicht so genau. Das ist ja nicht seine Ansage, ja, das ist ja nicht das, was er macht. Er hebt nicht das Gesetz auf und das ist ihm auch immer wieder wichtig. Aber Er sieht, dass da eine Gnade Gottes ist für alle. Und da ist keiner besser oder schlechter. Weil, was sagt er? Der von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und wisst ihr, was interessant ist? Da, wo die Leute gerade stehen, das ist nur ein paar Meter entfernt von der Opferstätte. Ja, wir können das biblisch nachvollziehen, dass sie quasi nur einige Meter entfernt von der Opferstätte stehen, wo jeder von denen schon geopfert hat für seine Sünden. Also konnte keiner verleugnen, dass er noch nie gesündigt hat, weil alle wussten, okay, ich habe da auch schon Tauben gekauft und geopfert für meine Schuld. Und auf einmal wird's in ein Verhältnis gesetzt. So, es geht nicht nur um dieses verurteilende die, sondern am Ende sind wir alle abhängig von Gnade. Okay, das heißt, er hebt das Gesetz nicht auf, aber er hebt den Wert des Menschen auch nicht auf, sondern stellt Gnade dahin. Und wie oft dürfen wir uns ein Beispiel an Jesus nehmen, der es irgendwie schafft, das miteinander zu verbinden, klar zu sein in dem, was wir glauben und werten und gleichzeitig nicht voller Verurteilung, sondern voller Liebe und Annahme zu sein, und zwar für egal wen. Und das fordert uns so oft heraus, oder? Und ich bin da auch noch mittendrin und bestimmt noch lange nicht fertig mit, wie das wirklich geht. Aber Jesus schafft es, dieser Frau zu sagen, geh hin und sündige nicht mehr. Aber vermutlich in einer Art der Liebe in seinen Augen, weil er war gerade ihr Lebensretter, ja, in dem Moment, dass da eine Art von Liebe und Annahme war, in der er das sagen durfte. In dem Moment. Und das war ein lebensverändernder Moment für diese Frau, da bin ich mir ganz sicher. Wir sollen freundlich sein im Umgang mit allen Menschen und keinen Unterschied machen. Und Jesus macht uns das vor. In Sprüche 11 steht, wer großzügig gibt, der wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Wer von euch hat das schon erlebt? Ist cool, oder? Es macht weltlich gesehen gar keinen Sinn. Aber Gott ist eben so viel größer. Das ist so cool. Wenn wir den Christus in uns rauslassen, dann sind wir großzügig im Umgang mit anderen. Und vielleicht denkst du bei Großzügigkeit nur an Geld. Das ist auf jeden Fall auch ein Bestandteil von Großzügigkeit. Und ich glaube, dass wir nie zu kurz kommen, wenn wir großzügig sind, was unsere Finanzen angeht. Und wir haben schon so oft erlebt, dass es Menschen so berührt hat, wenn wir sie einfach einladen nach dem Gottesdienst. Hey, komm, ich lade dich aufs Essen ein oder auf einen Kaffee. Wie, du kennst mich gar nicht. Wieso lädst du mich ein? So Großzügigkeit, das macht einen Unterschied. Wir dürfen großzügig teilen. Und wisst ihr warum? Nicht, weil Gott da so steht, so du musst das jetzt machen, sondern weil Gott uns einlädt auf so eine Achterbahnfahrt, würde ich jetzt mal sagen. Weil Großzügigkeit ist eine Achterbahnfahrt, weil es ist echt sehr spannend. Und am Ende ist es immer ein super Erlebnis. Ja? Weil du weißt nicht, wie das ausgeht, wenn du im Glauben großzügig bist und dann lädst du jemanden ein. Kommst du am Ende zu kurz? Keine Ahnung. Und es ist auch nicht der Kaugummiautomat, ich werfe jetzt 10 Franken rein und dann kriege ich 20 unten raus, weil ich werde ja gesegnet. Das auch nicht, aber irgendwie habe ich noch niemanden getroffen, der sich auf dieses Abenteuer einlässt und der am Ende sagt, ich bin voll zu kurz gekommen. Irgendwas segnet uns daran, wenn wir diese Prinzipien in unserem Leben anwenden. Wir dürfen großzügig sein. Das bedeutet aber auch großzügig in Liebe. Das muss nicht nur Geld sein. Ja, das ist auch vielleicht einfach, ich darf großzügig lieben. Also einen liebevollen, fröhlichen, freundlichen Umgang um mich schmeißen in Großzügigkeit, wenn ich den Christus aus mir rauslasse. Oder vielleicht sagst du, ich habe kein Geld, ich kann nicht großzügig sein. Dann kannst du vielleicht großzügig mit Zeit sein, mit meiner Zeit. Dass ich mir Zeit nehme für Menschen und großzügig bin, zu sagen, hey, ich investiere die Zeit in dich, dass ich mich mit dir treffe. Dass ich dir helfe beim Umzug oder beim Streichen oder Kisten hochtragen oder einfach nur zum Kaffee trinken und reden, weil du brauchst gerade jemanden. Da dürfen wir auch großzügig sein und das ist oft das viel teurere Geschenk für Leute, die so beschäftigt sind, oder? Irgendwie, da ist ein Kaffee, so hier bezahle ich dir, ist vielleicht einfacher als zu sagen, ich gehe den Kaffee mit dir trinken und rede noch mit dir eine Stunde. Ja, und da dürfen wir auch großzügig sein. Und ich glaube, dass dieses Christus aus uns rauslassen auch Großzügigkeit bedeuten kann. Und es wird einen Unterschied in unserer Welt machen, wenn wir auf einmal großzügig sind. Immer aus dem Wissen heraus, dass es uns nicht mangeln wird, sondern Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen. Den Großzügigen geht's gut. Der Großzügige wird immer reicher. Ja, das sind so Zusagen, die stehen ja in der Bibel. Das sage ja jetzt ich nicht euch, um irgendwie Großzügigkeit zu vermarkten oder so, sondern das ist das Wort Gottes und da will ich mich drauf stellen. Und ich konnte bis jetzt noch nicht erleben, dass wir in Großzügigkeit, wenn wir darin unterwegs waren, zu kurz gekommen sind. Und irgendwie ist das ganz schön verrückt, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Aber bis jetzt kann ich nichts anderes berichten. Ich bin gesegnet worden, dadurch, wenn wir großzügig waren. Und ich hoffe, dass du das in deinem Leben schon erlebt hast und noch mehr erleben wirst. Ein anderer Aspekt, den will ich noch mit reinbringen, das ist dann auch der letzte. Galater 6, Vers 9, da heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Ja, also auch da, wenn wir den Christus in uns rauslassen, dann sind wir herausgefordert, nicht müde zu werden im Gutes tun. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal müde geworden ist im Gutes tun. Wenn ich ehrlich bin, ich schon. Manchmal denkst du schon, ach ehrlich, weißt du, ich mach das jetzt auch nicht nochmal. Ja? Irgendwie jetzt reicht's auch mal. Und ich habe gestern auch über Jonah erzählt, ich weiß gar nicht, vielleicht war er einfach müde, weil er gerade von einer Dienstreise vorher gekommen ist und wollte deswegen nicht gehen. Also ich weiß nicht, manchmal ist man vielleicht einfach müde im Gutes tun. Aber auch da, lass uns mal gucken, warum sind wir denn dann müde im Gutes tun? Wir sind aufgefordert, nicht müde zu werden. Jetzt könnten wir so Admiralshaltung einnehmen und sagen, okay, wir dürfen nicht müde werden, verstanden, alle Augen auf, wir dürfen nicht müde werden. Aber so ist Gott ja wieder nicht. Sondern ich glaube, dass viel mehr für uns die Herausforderung ist, das zu geben, was wir in Fülle empfangen haben. Und dass wir uns immer wieder gleichzeitig auch das holen bei Gott, das, was wir brauchen, um nicht müde zu werden, Gutes zu tun. Und das geht nur, wenn ja unser eigenes Gefäß voll ist und überfließt. Also wir dürfen das lebendige Wasser weitergeben, aber bitte erst selber trinken. Ja? Und wir könnten so ein Bild von einer Gießkanne nehmen, die gießt, ja, so im Sinne von Saat und dann gießen. Aber die kann nur gießen, wenn da auch Wasser drin ist. Und wenn das Wasser drin ist und du gießt, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist die Gießkanne irgendwann leer. So, ja. Und dann müssen wir zum Wasserhahn und wieder Wasser reinmachen. Und auch das darfst du geistlich anwenden. Ja, wenn deine Gießkanne voll ist, dann gieße. Weil wenn das Wasser drin bleibt, dann gammelt's auch irgendwann nur. Also gieß ruhig, wenn du Wasser in der Gießkanne hast. Aber dann geh auch wieder zum Hahn und lass Wasser reinfüllen. Dann kannst du nämlich viel länger gießen und mehr und besser und mehr Saat und so weiter und so fort gießen. Ihr versteht das Bild. Und in dem Bild möchte ich das aussprechen, dass wir nicht müde werden sollen im Gutes tun. Das heißt nicht, tu noch mehr Gutes, auch wenn du fix und fertig bist. Total egal. Hauptsache, du wirst nicht müde, ein Gutes tun. Sondern lass uns immer wieder zum Vater kommen und diese Fülle, die er für uns hat, annehmen, damit er uns die Kraft gibt, Gutes zu tun, aus dem, was er eben für uns hat. Und das ist in Epheser 2, Vers 10 mir so wichtig geworden, dass die Werke, die ich tue, die muss ich nicht erst erfinden, machen, tun, leisten, mir ausdenken, wie auch immer, sondern sie sind vorbereitet, steht da. Und ich muss in ihnen nur noch wandeln, nur noch. Ne? Ist oft schon herausfordernd genug. Aber ich darf in den Werken wandeln, die er schon für mich, krass, oder? Für mich, Anke, vorbereitet hat. Und meine Herausforderung ist, darin zu wandeln. Und ich darf mich mit dem versorgen, was er für mich hat. Und auch das ist Liebe und Annahme. Und er hat Großzügigkeit für mich. Und ich muss nicht aus einem Mangel heraus leisten, machen, tun, sondern ich darf aus einer Kindschaft heraus einfach das weitergeben, was er in mein Leben hineinlegt. Und in dem Sinne sind wir aufgefordert, nicht müde zu werden. Dann müssen wir halt mal ausschlafen und auftanken. Und wenn wir dann so richtig ausgeschlafen und voll sind, dann dürfen wir uns erinnern, dass wir doch jetzt wieder Gutes tun können und nicht darin müde werden. Okay, ihr versteht die Ausgewogenheit. Und auch, ich möchte es nochmal aufgreifen, was ich gestern schon als Bild reingebracht habe. Das ist ja auch sehr naheliegend bei euch, das mit dem Leuchtturm. Da habe ich gestern schon drüber gesprochen, aber da wiederhole ich mich in dem Fall gerne. Wir sind berufen, das Licht, ja, die Hoffnung durch Jesus in unsere Welt hineinzustrahlen. Wie so ein Leuchtturm, ja. Wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen oder unter so einen Eimer drüber oder so, dass wir bloß nicht leuchten. Weil wer weiß, vielleicht geht die Leuchtkraft ja verloren oder so und wir sind so Glühbirnen und wir pressen so das Licht aus uns raus, ja, so Nee, wir sind ein Leuchtturm, aber wir in dem Leuchtturm sind der Spiegel seiner Herrlichkeit. Okay, das heißt, Gott ist das Licht, die Hoffnung, die Liebe und all das für die Welt. Und das Einzige, was wir tun müssen und dürfen, ist, der Spiegel zu sein, der diese Herrlichkeit fokussiert, also das Licht zentriert, fokussiert in unsere Welt hinein. Also da, wo du bist, wo Gott dich hingestellt hat, da dürfen wir das Licht reinstellen. Ist das nicht cool? Wir müssen nicht aus uns herausleuchten. Wir sind der Spiegel seiner Herrlichkeit. Und es ist schon alle Fülle in ihm. Und darüber dürfen wir uns ganz gemäß von Nietzsche so freuen, dass wir sogar unserem Gesicht Bescheid sagen dürfen, dass das richtig gut ist, was Gott für diese Welt hat und dass er uns dafür gebrauchen will. Amen. Steht doch mal auf mit mir. Ich möchte gern noch beten. Gott will durch uns wirken und seine Hoffnung in die Welt bringen. Das ist ein Riesengnadengeschenk, dass wir partnern dürfen mit ihm. Und ich möchte einfach Gebet anbieten und mit euch beten, dass Gott uns genau diese Leidenschaft erhält, wenn wir sie schon in uns tragen, das zu tun. Oder das neu in uns entfacht, heute Morgen, dass wir diese Leidenschaft empfangen und gleichzeitig so diesen partnerschaftlichen Handschlag mit Gott machen, wo er seine Hand entgegenstreckt und sagt, hey, ich will Winterthur auf den Kopf stellen mit dir. Oder da, wo du herkommst, falls du aus anderen Orten der Umgebung kommst. Ich will deinen Arbeitsplatz auf den Kopf stellen oder die Schule, deine Klasse, den Spielplatz, keine Ahnung, was in dein Leben gerade passt. Ich will da hineinkommen, mein Licht will da hineinstrahlen, sei du doch der Spiegel. Und vielleicht muss von dem Spiegel so ein bisschen Staub gewischt werden, dass das Licht wieder so richtig reflektieren kann. Oder wir müssen den Spiegel ein bisschen in Position bringen, ja, dass das auch dahin reflektiert wird. Keine Ahnung, was für dich gerade dran ist. Aber ich möchte uns gerne segnen, dass wir verändert hier heute rausgehen und einen Unterschied in unserer Welt machen, weil darum geht's. Es geht nicht nur um den Eingangsbereich hier sonntags. Es geht um unsere Welt, um deine und um meine. Und da dürfen wir den Christus in uns rauslassen. Der ist schon da, wenn wir Kinder Gottes sind. Ist Christus schon in uns? Da ist schon alles. Wir müssen nur so ihn nach außen zeigen, auch wenn das nur in Anführungsstrichen ist, weil ich weiß, dass das oft viel kostet und Überwindung ist. Und wenn dich das betrifft und du einfach gestärkt in diesem Sinne rausgehen möchtest, dann möchte ich dich gerne segnen und ich lade dich ein, dass du ja die Hände vielleicht einfach empfangend öffnest oder zu Gott hinstreckst als ein Zeichen, hey, ich will mehr davon, ich will da eine neue Leidenschaft erleben in meinem Leben oder ich brauche neuen Mut oder mein Spiegel muss geputzt werden, was auch immer gerade so der Aspekt ist, der heute für dich wichtig geworden ist, dann drück das aus vor Gott, indem dass du ihm das zeigst, wie es für dich richtig ist. Vielleicht willst du auf die Knie gerade gehen oder eben die Hände zum Himmel strecken oder was auch immer. Aber mach das klar vor Gott und drück das aus vor Gott, dass dir das heute wichtig geworden ist und du eine Veränderung in deinem Leben und deinem Alltag da erfahren möchtest. Und ich sehe so von meinem Auge, meinem inneren Auge, dass ja einfach gerade ganz viel partnerschaftliche Handschläge passieren, wo wir neu in Partnerschaft mit Gott treten, in diesem total guten Abenteuer, das Licht in unsere Welt zu strahlen. Und Gott freut sich, sein Herz freut sich über jeden Handschlag. Er sieht das und er freut sich. Vater, wir danken dir, dass wir Teil einer Sache sind, die so viel größer ist als nur ich und mein Befinden. Dass wir Teil einer Sache sind, die revolutionär ist, schon seit über 2000 Jahren. Und wir haben dieses Vorrecht zu partnern mit dir. Danke für diese Gnade und auch das Vertrauen, was du in mich hast, in uns hast, dass wir deine Partner sein dürfen in diesem Abenteuer, diese Hoffnung der Herrlichkeit zu bringen in die Welt, da wo wir sind. Und du siehst jedes einzelne Herz, was sich heute entscheidet, neu oder vielleicht zum ersten Mal zu sagen, ich will das erleben in meinem Alltag, da wo du mich hingestellt hast, Herr. Und du siehst die Herausforderungen, da wo es eben gar nicht alles immer schön und einfach und easy ist oder wo Leute nicht happy sind, wenn sie was von Jesus gespiegelt bekommen, ja. Du siehst die Herausforderungen, die wir da haben, uns immer wieder frei von Ängsten, von Menschenfurcht, von ja, Enttäuschung zu machen und uns neu dem hinzugeben und zu öffnen in dem kindlichen Vertrauen und dem Wissen, dass du es am Ende gut machen wirst. Wir wollen deine Partner sein und ich segne jeden Einzelnen in diesem Raum mit einer ganz neuen Strahlkraft, dass die Spiegel jetzt geputzt werden, dass sie blank sind, dass sie gut reflektieren können. Aus deiner Gnade heraus. Und mit einer neuen Leidenschaft, da wo die eingeschlafen ist oder wo vielleicht wirklich sich Frustration oder Ängste so drüber gelegt haben, dass du Freisetzung schenkst, jetzt in Jesu Namen und diese Herzen weich machst. Dass eine Leidenschaft, die von dir herkommt, für die Menschen in unserem Umfeld ganz neu sich breit macht in unseren Herzen. Und Jesus, wir wollen ja das ganz neu aussprechen heute. Wir wollen den Christus in uns nicht für uns behalten. Wir wollen ihn rauslassen. Wir wollen großzügig damit sein, den Christus rauszulassen in unsere Welt, in Winterthur, an jeden einzelnen Ort, da wo wir unterwegs sind, weil wir wissen und wir wollen es im Glauben annehmen, da wo wir es nicht wissen, dass du uns gestellt hast, Herr. Dass du uns dahin gestellt hast, wo wir sind. Auch wenn es vielleicht unspektakulär wirkt, du bist gesetzt von Gott und berufen, in deine Welt hinein die Hoffnung der Herrlichkeit reinzutragen. Und mit diesem Bewusstsein möchte ich dich segnen, dass du herausgehst und dich fühlst wie so ein Leuchtturm. Und dass du auch erleben darfst, gleich heute Nachmittag am besten und auch morgen, wenn dann der Alltag wieder weitergeht, wie so ein Lichtstrahl von dir in die Welt um dich herum herausstrahlt. Und das ist nicht, weil du dich so anstrengst als Glühbirne, sondern weil du einfach ein Spiegel von dem bist, was er in dein Herz schon hineingelegt hat. Danke, Jesus, dass du so viel Gutes für uns vorbereitet hast und dass du durch uns in unsere Welt strahlen möchtest. Wir lieben das und wir sind echt bereit für ein Abenteuer. Stell du die Welt um uns im positivsten Sinne auf den Kopf durch die Hoffnung deiner Herrlichkeit für jeden einzelnen Menschen. Amen. Und vielleicht ja, beschäftigst du dich schon lange mit Jesus, aber du hast noch nicht so richtig Ja zu ihm gesagt, zum Leben mit ihm. Oder du bist schon lange nicht mehr mit ihm unterwegs, aber warst mal Kind Gottes und hast ihm den Rücken zugewendet, dann möchte ich dir heute die Chance geben, dass du eine Beziehung mit Jesus eingehst, weil wir haben heute gehört, dass bei ihm keine Verurteilung ist. Er ist nicht der sagt, die Frau soll gesteinigt werden und verurteilt sie, ja, mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern bei ihm ist Gnade und Annahme, weil er alles am Kreuz vollbracht hat für dich und für mich. Und das ist das Geschenk, das steht nicht nur für mich, sondern genauso für dich, auch wenn du weit weg bist von Gott. Dieses Geschenk der Erlösung, das ist für dich da, heute Morgen. Das Einzige, was du tun musst, ist Ja dazu zu sagen. Und ich möchte dir die Chance geben, dass du das heute machst, wenn dich das betrifft und du sagst, hey, ich will Ja zu diesem Jesus sagen, der mich so liebt. Ich will dieses Geschenk für mich annehmen. Dann heb doch einfach kurz die Hand und alle anderen haben die Augen zu, nur ich gucke, dass ich weiß, dass ich dich in das Gebet einschließen darf, was wir gleich zusammen beten werden, alle als ganze Gemeinde. Und dann mach das einfach jetzt fest vor Jesus, dass du sagst, hey, ich will dein Kind werden, ich will dieses Geschenk der Gnade haben. Und ich sehe jetzt gerade keine Hand, aber ich möchte trotzdem, dass wir als ganze Gemeinde zusammen ein Gebet beten. Das weiß jetzt der Beamer-Mensch gerade nicht, aber ich habe ein Gebet am Ende der PowerPoint. Und das möchte ich einfach mit euch zusammen beten als Kinder Gottes. Und wenn du dich nicht getraut hast, dich zu melden und dich eigentlich gern gemeldet hättest, dann bete das mit als Glaubensbekenntnis für dich und mach dadurch fest für dich, dass du Kind Gottes werden willst. Und wir beten alle zusammen laut: Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Und wenn du das heute zum ersten Mal für dich in Anspruch genommen hast und dich nicht gemeldet hast, dann geh einfach hinterher zu den Pastoren und sag, hey, ich habe das zum ersten Mal gebetet. Und dann sind sie froh, nochmal mit dir ins Gespräch zu kommen und ja, dich einfach weiterzuführen in den Schritten des Glaubens. Und jetzt lass uns nochmal in die Anbetung gehen und Gott feiern, weil er ist gut. Amen.